Ah, ich habe mich darauf verlassen, dass ihr mich im Zweifelsfall ein bisschen unterstützt.
Ja, das weiß ja, wie das ist, wenn man sich auf andere verlässt. Weiß gar nicht, was ich am Anfang sagen soll.
Hallo beim Zahlensender. Oder Aloha.
Willkommen beim Zahlensender. Ich bin Siri und begrüße euch in der Woche nach dem Star Wars Lichtschwert-Meme. Heute mit Obi-Wan, mit Qui-Gon Phil, mit Mario D2 und mit Jar Jar Tim.
Hallo und nicht dabei heute.
Hallo.
Danny D. Williams.
Was war das? I'm fucking confused now.
Wie er uns noch in die Irre geführt hat. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, deswegen habe ich das Siri überlassen. Ich war Jar Jar. Ich wollte euch
Weil
nicht beleidigen.
Weil deine Witze immer so gut ankommen.
Hier. Genau. Ja, wir sind nach langer Adventspause wieder da. Ich glaube, wir haben viel länger Pause gemacht, als es Advente gab. Sagt man das so? Advente? Adventssonntage. Und ja, wir sind wieder da. Habt ihr was erlebt?
Ich will jetzt
Urlaub. Glaubst du, was ich? Nee. Aber, ja, nee.
Ja, ich hab Lebkuchen, weil heute ist nämlich, was ist denn heute? Heute ist wahrscheinlich der 4. Advent oder Weihnachten oder so. Oder Nein. irgendein anderer Tag, an dem wir uns hört.
So spät ist schon im Jahr?
Auf jeden Fall. Aber es ist bestimmt noch dieses Jahr.
Ist doch scheißegal, wir können doch sagen, wann wir es aufnehmen, oder nicht?
Naja, sagen wir doch.
Dieses ja. wann ist jetzt und wann ist jetzt später, ist echt kompliziert.
Ja, und wann wird die Zukunft zum Jetzt?
Ja, gleich.
Ja.
Morgen ist der Tag vor übermorgen, also gestern.
Ja, und früher war sogar die Zukunft besser.
Ja, war alles besser.
Ja.
1984.
Nicht wahr, Mario?
Ja, hinter den Bergen ist alles besser.
Das fasert ja schon am Anfang unglaublich aus.
Ja, das muss so sein. Das ist ja auch, es ist ja auch abends, es ist dunkel, es ist Winter. Trisha Tanaka ist tot. Heute geht's nämlich nach einer frustrierenden und von uns in Grund und Boden bewerteten Folge über Jack in Phuket zu einer Folge, die uns viel Freude bereiten wird.
Ja, oh Gott, danke. Ich hatte gerade so ein Déjà-vu.
Ja, ich auch.
Nein. Ja, das hatten wir. Nicht nochmal.
Ich wollte ja nur mal eingliedern, wo wir jetzt wieder sind, nachdem wir so lange
weg waren. Ich weiß schon, warum wir die Pause gebraucht haben.
Ja, die Folge fokussiert sich auf Hurley und die Drehbuchautoren sind die altbekannten Edward Kitsis und Adam Horowitz.
Die können's.
Die können's, die haben's einfach drauf. Und damit übergebe ich zu Phil und Trisha Tanaka in Los Angeles.
Das ging aber schnell.
Ja, ihr wolltet ja nichts erzählen.
Ja, nein, ich habe nur auf einen längeren Vorlauf irgendwie erwartet.
Du bist vollkommen unvorbereitet.
Ja. Ja, Trisha Tanaka. Nein, die kommt ja noch gar nicht.
Taco Phil.
Taco. Warum Taco Phil?
Klackio.
Die könnte ruhig mal ein bisschen deutlicher sprechen.
Ja.
Wir kriegen mal einen kurzen Einblick in Hurleys Leben, als er noch nicht dick und rund war. Weil in jungen Jahren sah er eigentlich noch ganz normal aus. Ich glaube, seinen Vater sehen wir da zum ersten Mal, oder? Ja. Kannten wir denn schon?
Mm-mm. Geil ist, in jungen Jahren hatte er noch blaue Augen.
Okay.
Oder war es andersrum? Auf jeden Fall ändert
sich seine Augenfarbe. Und was hat er jetzt für Augen?
Bestimmt braune.
Das sagst du nur, weil er Hispanic ist.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Sind die Mexikaner? Oder?
Mexiko. Naja, halt.
Südamerikaner.
Genau. Ja, genau, Hispanics halt.
Ja.
Ja, aber das kann doch schon mal irgendwann. Ja, genau, die Mutter kennt man doch schon.
Genau, die kennt man schon. Die ist sehr katholisch.
Ja, tut zumindest immer so, ja. Und der Vater? Den Schauspieler, den kenne ich aus ungefähr jedem Robert Rodriguez-Film.
Ich auch, nämlich aus allen null. Was ist denn ein Robert Rodriguez-Film?
From Dusk Till Dawn oder Desperado oder
Planet Terror.
Machete oder so.
Der ist der Kumpane von dem anderen Regisseur, den jeder vergöttert.
Okay.
Oder hasst.
Verstehe. Quentin Tarantino.
Genau.
Ja.
Übrigens hat er als Kind braune Augen und dann nachher eine andere Augenfarbe. Und
das okay. Nochmal richtig. Du redest nicht ins Mikrofon, Jan.
Oh, Entschuldigung, ich sprach vorbei.
Ja, das mag ich.
Das liegt nur an diesen Profi-Mikrofonen, die er benutzt.
Ja, da braucht man eine Ausbildung, um das zu bedienen.
Wenn du so dicht dran bist, dass du es verschluckst, dann noch ein Stück.
Mach Liebe mit dem Mikrofon. Ja. Ja, auf jeden Fall lernen wir ganz kurz Charlies Vater kennen, die sich kurz an einem Auto zu schaffen machen oder auch nicht, an dem irgendwas kaputt ist. Ich habe nicht ganz verstanden, was. Auf jeden Fall funktioniert es nicht. Und Charlie lernt von seinem Vater die wichtige Lektion, dass man manchmal einfach nur Hoffnung braucht und dann wird das schon.
Das ist ein Camaro, oder? Und die bauen den, glaube ich, zusammen.
Ich sag doch, es ist halt ein Auto.
Ja, so ein Camaro ist ja nicht halt ein Auto, das ist ja irgendwie so ein besonderes Rennwagenauto.
Mhm. Das wusste ich.
Mhm.
Es ist halt ein Auto.
Ja.
Das erkennt aber man doch auch an den Rallye-Streifen.
Aber es ist halt das Bescheuerte. Hurley bringt den Werkzeugkasten raus, sein Vater kommt auch raus und komm, wir probieren einfach mal. Hat gestern Abend bestimmt auch nicht funktioniert, aber wir probieren es einfach mal. Wir müssen nur hoffen. Erstklassiger Mechaniker.
Der Heimwerker King macht das auch so.
Mit Hoffnung. Baut nur noch ein paar Features ein. Mehr PS.
Ja, und bei der Gelegenheit lernt Hurley gleich mal, wie erfolgversprechend es ist, wenn er sich von seinem Vater Hoffnungen machen lässt, weil es passiert natürlich nichts. Das Auto hat sich nicht wundersamerweise von alleine in Schuss gebracht. Und dann war es auch schon mit seinem Vater. Der verschwindet dann nämlich zur Arbeit nach, keine Ahnung, Las Vegas oder
Vegas.
So.
Vegas.
Ja. Während ihm Hurleys Mutter traurig aus dem Fenster hinterher guckt. Also da weiß man schon gleich, was Sache ist, dass er nämlich so schnell nicht zurückkommen wird.
Und er verschwindet mit den Worten, zumindest sinngemäß, du bist deines Glückes Schmied.
Ja, was ich voll widersprüchlich finde, weil mich einfach ins Auto zu setzen und zu hoffen, dass es wieder geht, ist das genaue Gegenteil davon.
Ja, aber weil ich glaube,
er macht ja nichts.
Das, was er jetzt tut, bezieht sich, glaube ich, darauf. Also er macht jetzt das, was er für sich am besten hält. Nämlich er haut ab.
Ja, okay.
Und diese ganze Folge ist mit diesen Worten so ein bisschen als Gegensatz zu dem angelegt, was Desmond in der letzten Folge, in der es um Desmond ging, widerfahren ist. Also diese Schicksalsgeschichte.
Ja, was ja auch Locke immer hat.
Genau.
Ja, und dann gibt es einen kleinen Zeitsprung zu Hurley, wie wir ihn kennen, nach seinem Lottogewinn. Befindet er sich vor dem Cluck-U-Ding, wie heißen die? Mr. Clucks, genau. Diese Fastfood-Kette, was?
Warte. Jetzt hast du nicht erwähnt, jetzt wissen wir, warum Hurley so fett ist.
Ja, das stimmt.
Fand ziemlich lustig.
Ja, das stimmt. Er hat da ja von seinem Vater so einen Schokoriegel bekommen und war da noch jung und brav, weil er gleich eingewendet hat, dass er die ja eigentlich nicht essen darf, weil seine Mama das nicht will. Und ich vermute aber mal, er hat dann die nächsten 17 Jahre sich hauptsächlich davon ernährt.
Das ist die einzige Erinnerung an seinen Vater.
Ja.
Ich esse noch einen Lebkuchen.
Ja, 73.587 Schokoriegel später. Und vermutlich auch einige Chicken Wings. Treffen wir Hurley eben wieder, wie er ein Interview gibt vor diesem Mr. Klucks Restaurant, das er jetzt gekauft hat von seinem gigantischen Lottogewinn. Bei ihm steht auch noch sein ehemaliger Chef. Das ist der auch Locks Chef war, oder?
Ja, genau, ich glaube schon. Das hatten wir, glaube ich,
der
schon
als,
mal.
Dass er auch, der als ja. Boss immer so ein rechtes Arschloch war
ja.
Und hier jetzt aber die Freundlichkeit in Person ist. Neben besagter Trisha Tanaka, die Nachrichtenreporterin, die da so einen kurzen Beitrag für die lokalen Nachrichten machen soll, wie das eben hier ist mit dem glücklichen Lottogewinner.
Ein Beitrag, der einschlägt wie eine Bombe.
Bestimmt, ja. Nee, die Kamera war ja leider nicht an. Das wäre richtig gut gekommen.
Muss jetzt auch an Family Guy denken, an die Trisha Takanawa.
Was?
Na, die Trisha Takanawa, die heißt ja genauso wie ein Family Guy, oder? Oder so ähnlich.
Ich habe die nicht gekannt. Tim hat mir das gezeigt jetzt. Ich habe die ich habe die schon gekannt, aber ich habe die Verbindung nie hergestellt.
Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
Und ich weiß auch nicht, wer zuerst da war.
Genau, es gibt bei Family Guy auch eine asiatische Außenreporterin namens Trisha Takanawa.
Ja, muss ich sofort an sie denken.
Ah ja.
Wir werden das verlinken.
Ja, und die versucht ganz engagiert eben so einen Gute-Laune-Beitrag zu machen. Und scheitert aber kläglich an Hurley, der eigentlich die ganze Zeit nur am Jammern ist, was ihm alles Furchtbares passiert ist. Es ist ja irgendwie während der Pressekonferenz da, der sein Großvater einen Herzinfarkt bekommen. Das Haus, das er gekauft hat, ist abgebrannt. Hier erzählt er jetzt noch, dass sein Kumpel Johnny mit seiner Freundin abgehaut ist, die er da im Plattenladen irgendwann kennengelernt hat und sich getraut hat, sie endlich anzusprechen. Und damit ist sie überhaupt nicht glücklich, weil das ja eben so, und keine Ahnung, sieht so aus, als würde es so ein RTL-Explosiv lustig Beitrag werden sollen.
Explosiv.
ja, genau. Das kommt nämlich jetzt. Sie hat dann keine Lust mehr und macht eine kleine Pause da mit dem Interview und will einfach im Restaurant so ein paar Bilder schießen, die man so in den Beitrag reinschneiden kann. Hurley bleibt mit seinem Ex-Boss und jetzt Angestellten draußen. Und dann stürzt ein Meteorit in das Restaurant.
Nachdem ja Hurley auch schon die ganze Zeit gesagt hat, ist alles aus, ist der Gashahn abgedreht. Weil in
Ach ja, stimmt, weil es sein Ex-Boss da sagt, ja, er ist abergläubisch, weil das Band wurde nur noch nicht durchschnitten, da soll man nicht rein.
Ja.
Ja.
Weil er Pech hat.
Ja, genau. Ja, und der Einschlag selber, der sah ziemlich gut aus, fand ich.
Da kann,
weil wir ja immer so viel am CGI-Western sind.
Da kann ich auch einen Fun-Fact direkt hinzufügen. Ich habe gelesen, das wäre die teuerste Einzelszene gewesen, die es bis jetzt in Lost gegeben hat.
Im Ernst jetzt?
Ja. Also das Feuer hinterher sah schon nicht mehr so gut aus, aber der Einschlag selber, den fand ich gut.
Aber wieso? Was macht die Szene teurer?
Vielleicht, weil es kein CGI war diesmal. Ja, keine Ahnung, weil es gut aussah diesmal.
Ja. Ich find's vor allem auch eine super Idee.
Ja, ich auch. Also, ja, ich will jetzt gar nichts sagen, was Mario, Jan, ihr habt das ja vorher noch nicht gekannt, war unvorhersehbar, oder?
Das hat nicht mal Jan vorhergesehen.
Genau. No. Ich auch nicht.
Will aber auch nichts dazu sagen. Okay. Nein.
Ich meine, dass irgendwas passieren wird, okay, ja. Aber dass sowas passiert?
Ja, ich habe mich auf jeden Fall kaputt gelacht beim ersten Mal.
Ja, mich hat das auch ziemlich überrascht, fand ich gut. mehr stellen die damit mit dieser teuersten Szene bis dahin aber auch gar nicht an. Also es geht dann geht dann weiter mit Hurley, der zu Hause seinen Vater wieder trifft, der überraschenderweise zurückgekommen ist, nachdem er mitbekommen hat, dass sein Sohn irgendwie 100 noch was Millionen im Lotto bekommen hat. Und Hurley ist immer noch sehr stinkig. Ich vermute mal, der hat die ganzen, wie viele Jahre das jetzt war, keinen einzigen Ton von seinem Vater gehört. So hat es zumindest gewirkt. Also als hätten die wirklich gar keinen Kontakt gehabt. Und seine Mutter finde ich erstaunlich. Mir fällt das richtige Wort nicht ein. Also die scheint sich damit gut zu arrangieren irgendwie.
Sie sagt ja auch warum.
Ja gut, aber ich meine, Sex kannst du auch anders kriegen.
Ja, aber sie ist doch katholisch.
Ja, da gibt es doch diesen haben. Kleinen Jesus auf dem Tisch. War der aus Eis?
Der war aus Gold.
Aus Gold, genau. Dem wurden dann die Ohren zugehalten.
Und Hurley hat sich dann auch die Ohren zugehalten.
Das auch sehr richtig ist. So was will man von den eigenen Eltern nicht hören.
Ja, Hurleys Vater versucht die ganze Zeit so ein bisschen auf die Kumpelart irgendwie sich mit Hurley wieder anzufreunden, aber der ist halt richtig angefressen und sieht es überhaupt nicht ein, jetzt so zu tun, als wäre alles in Ordnung.
Übrigens, immer wenn ich Hurley mit Kopfhörern sehe, dann muss ich an Spaceballs und Prinzessin Vespa denken, die am Anfang ihre Kopfhörer abnimmt. Nachdem sie aussah wie Lea mit diesen, wie nennt man das, Dots an der Seite.
Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hurley spricht da, glaube ich, schon davon, dass er wieder nach Australien muss, oder?
Ja.
Ja, weil da ja die Zahlen herkommen und er seinen Fluch brechen will. Sein Vater unternimmt er noch einen letzten Versuch, ihn davon abzubringen und schleppt ihn zu einer Hellseherin, die dann anfängt, ihm Karten zu legen und alles, was sie rausfindet, stimmt. Auch diesen Fluch kann sie spüren und will ihn sofort brechen. Und dafür, dass Hurley eigentlich immer sehr, sehr leichtgläubig ist und in Leuten, finde ich, also Leuten selten was Böses unterstellt, fand ich es überraschend, dass er dafür keine Sekunde dran geglaubt hat, dass sein Vater ihn da nicht reinlegen will. Und löst es ja auf eine sehr unkomplizierte Art und Weise, in der er der Wahrsagerin einfach immer mehr Geld bietet, wenn sie eben gesteht, dass das alles nur ein Schwindel ist hier, was sie dann auch tut.
In der zweiten Iteration bereits. Nachdem sie bei $1,000 sagt sie noch,
ach so, ja, ja.
Die dunklen Künste kann man nicht so. Dass es
auch normale Leute verstehen. Ja.
Also bei $1,000 sagt sie noch, die dunklen Künste kann man so nicht überlisten. 10.000, okay, er hat's gemacht.
Ja, Hurley sagt dann auch gar nichts mehr weiter, sondern verschwindet nach Hause, packt seine Sachen und will jetzt los nach Australien, wie er es schon die ganze Zeit vorhatte. Und sein Vater kommt dann noch einmal und sagt ihm, dass es jetzt wirklich anders ist und dass er ja nur wegen dem Geld gekommen ist, aber darum geht es ihm jetzt ja gar nicht mehr und so. Und es würde alles gut werden, wenn Hurley sein ganzes Geld einfach weggibt. Und Hurley entscheidet sich aber dagegen und verschwindet nach Australien.
Das habe ich aber wirklich nicht verstanden. Ich meine, Hurley weiß, dass das Geld irgendwie verflucht ist, gibt es aber nicht weg.
Ich kann das schon verstehen, es ist viel Geld. Ich würde mir auch überlegen, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, den Fluch zu verlieren und das Geld zu behalten.
Er wollte es aber weggeben in den Rückblenden. Er hat sogar seine Butler gefeuert. Ja, ich meine, der wollte wirklich alles loswerden, aber dann wollte er doch nach Australien.
Der hat seine Butler doch nur weggeschickt, damit denen jetzt nicht auch noch was passiert und so. Der hat ja immer nur geredet, aber wenn er sein Geld ja wirklich loswerden wollen würde, wäre es ja kein Problem. Sein Vater wird es nehmen.
Frag mich, ob er deswegen auch gesagt hat, Du musst dein ganzes Geld loswerden.
Mm.
Ich biete mich an.
Ich habe mich übrigens geändert. Naja, ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Es gibt eigentlich meistens wenig zu sagen zu der Folge, weil so viel Dramatisches passiert ja gar nicht.
Ja, es ist eigentlich schon eine Füllfolge.
Ja, aber das macht überhaupt nichts.
Okay, das ist eine Hurley-Folge.
Genau. Auf der Insel gibt es so wenigstens einen kleinen traurigen Moment am Anfang, als Hurley an Libbys Grab ist und halt erzählt, was ihn gerade alles so bedrückt.
Es ist echt schade, dass Libby weg ist.
Ja, aber ich glaube, außer Hurley hat keiner nochmal von ihr gesprochen.
Nö, aber da ist mir das nochmal aufgefallen. Mm.
Ja, ich fand das auch schön gemacht. Aber das war schon, finde ich, so der einzige Moment in der ganzen Folge, den ich wirklich so ein bisschen bedrückend fand. Sonst waren es immer Leute, bei denen es mir egal war, oder es war lustig. Mhm. Zum Beispiel ein Hund mit einem mumifizierten Arm im Maul.
An dem ein Ring, nee, ein Schlüssel.
Ein Schlüssel.
Mit einer Hasenpfote.
Mit einer Hasenpfote.
Ja. Also Vincent, hier der Hund von ursprünglich mal Walt und dann
Michael.
Der Toten.
Und ach ja, dann von, wie hieß sie noch?
Shannon,
genau. Und jetzt keine Ahnung.
Jetzt ist das einfach nur ein verlauster Hund, der irgendwie ein bisschen creepy ist.
Also ich finde, Vincent hat, glaube ich, ziemlich viel Spaß auf der Insel. So wie er da durch den Dschungel gewetzt ist.
Ja.
Dem ist es ja auch wurscht.
Ja, dem geht's halt gut. Der hat viel Auslauf und der hat ein ganzes Camp von Leuten, die sich um ihn kümmern.
Was ist das für ein Hund? Ein Labrador, oder?
Hunde sind wie Autos.
Er hat aber keine Rallye-Streifen.
Ja, es ist aber halt ein Hund.
Ach so.
Es ist ein Labrador.
Ha! Labrador.
Hört sich wie ein Pokémon an.
Okay,
einigen wir uns. Vincent digitiert zu. Vincent führt Hurley nämlich zu einem alten, umgekippten, im Dschungel rumliegenden, ich weiß nicht, ob es wirklich ein VW-Bus ist, aber da kann sich jeder was drunter vorstellen.
Auf es jeden ist ein Fall. VW-Bus.
Siehst du? Sehen nur die Busse von VW so aus?
Ja.
Ja. Gut. Da funktioniert das dann auch bei mir. Das ist nämlich nicht nur ein Bus, sondern das ist ein VW-Bus.
Ja.
Und in diesem Bus liegt der Rest der Leiche drin, nämlich, wie hieß er? Roger Workman, genau. In seinem Dama-Anzug und der liegt da schon eine ganze Weile, weil der wirkt einfach mumifiziert. Hurley stürmt direkt zurück ins Camp, weil er jetzt wieder was gefunden hat, wo er sich so rein verbeißen kann, um den Leuten, das wirkte so ähnlich wie mit dem Golfplatz auch, dass er halt wieder sowas hat, was die Leute jetzt einfach brauchen zur Entspannung, oder zumindest er. Sucht eben Leute, die ihn dabei unterstützen, den Bus wieder flott zu kriegen. Alle halten es für eine doofe Idee, keiner hat Interesse, ihm da zu helfen. Jin bleibt halt übrig, wobei es vermutlich einfach daran liegt, dass er nicht so ganz kapiert hat, worum es gerade geht.
Was ja auch Hurley feststellt.
Ja. Aber das stört ihn ja auch nicht weiter. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle Sawyer dazukommt. Also Hurley und Jin machen ein bisschen an dem Bus rum und gucken da, glaube ich, rein.
Es gibt so eine Szene, in der Kate und Sawyer da am Strand entlang kommen und begrüßt werden.
Ach so, stimmt, die kommen ja zurück.
Genau,
ja.
Und dann stellt Sawyer ja fest, dass seine ganzen Sachen weg sind und fragt dann, wer den Whisky getrunken hat.
Genau, meckert Desmond und Charlie ein bisschen an und die stecken ihm dann, dass Hurley auch mit dabei war beim Whisky trinken und das scheint dann genug Grund für die Drehbuchautoren gewesen sein, dass Sawyer jetzt auch zum Bus muss.
Ja.
Der aber auch gut zu den beiden da passt, finde ich.
Dann, als sie zu dritt am Bus waren. Da,
genau,
ja, war super lustig.
Total gut.
Ja. Also gerade die Szenen zwischen Sawyer und Jin fand ich super.
Ja.
Also weil die kippen ja den Bus um, da sind dann irgendwie Bierdosen drin, keine Ahnung, wie alt die sind, aber es ist noch Bier drin und das ist ja aus Dosen. Also
sie richten
so viel an Qualität verliert es nicht. Ja, meine ich doch.
Ah, okay. Was habe ich gesagt? Sagst, sie kippen den Bus um.
Naja, sie kippen ihn um, von der Seite ja,
okay.
auf die. Ja, und eben Sawyer und Jin lassen sich's da ganz gut gehen, machen Pause, trinken ein paar Bier. Jin lernt, wie man mit Frauen richtig sprechen muss. weil der ist ja gerade so ein bisschen am Englisch lernen. Sun hat ja auch schon irgendwann in dieser Folge ihm eröffnet, dass sie ab jetzt nur noch Englisch mit ihm spricht, damit er da einfach besser drin wird, weil verstehen kann er ja schon so ein bisschen. Und Hurley hat sich irgendwie den Flo ins Ohr gesetzt oder setzen lassen oder wie auch immer, dass er den Bus auf jeden Fall wieder zum Fahren kriegen muss, der da schon sehr, sehr lange steht.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass Jin am Ende, als er zu Sun zurückkommt, sagt,
ja.
Du siehst in diese Hose nicht verdaut.
Ja, stattdessen hat er ja dann eine Blume mitgebracht.
Ja.
Ja. Hat, glaube ich, besser funktioniert.
Für so ein Ende. Ja.
Das Erstaunliche ist eben, dass der Bus nach dieser langen Zeit da im Dschungel rumliegend nicht einfach fährt. Auch nicht, wenn man sich reinsetzt und ganz fest dran glaubt und den Schlüssel dreht und hofft.
Was ja die Parallele zu der
Rückkehr genau.
ist. Ja.
Ja. Ja. Ja. Dann holen sie irgendwann noch Charlie. Weil Hurley nämlich erkannt hat, dass sie da ganz nah an einem Abhang stehen und beschließt, wenn der Bus einfach lang genug rollt, dann wird es schon.
Das ist aber nicht der Grund, warum er Charlie holt.
Ja, weil Charlie, die ganze Zeit depressiv rumsitzt und nur darüber nachdenkt, wann er denn jetzt sterben wird.
Genau, weil Hurley wieder seine ureigenste Aufgabe hat, Frohsinn zu verbreiten.
Ja, und er geht dann zu Charlie und sagt, denk nicht drüber nach, wann du sterben wirst. Setz dich mit mir in den Bus und fahr auf diese Steine zu.
Genau.
Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich an Charlies Stelle das gemacht hätte. Wenn ich gerade auf dem Trip bin, ich kann jeden Moment sterben.
Ja, aber dann könnte ja auch ein Blitz einschlagen.
Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall machen sie es so. Also sie schieben eben den Bus genauso bis an die Kante von wo es dann diesen Abhang runtergeht. Hurley setzt sich ans Steuer, Charlie auf den Beifahrersitz, Jin und Sawyer bleiben draußen. die halten es auch beide für eine ziemlich blöde Idee, aber beschließen, dass sie die ja eh nicht davon abhalten können. Bus wird dann runtergerollt und in einer endlos langen Zeitloop-Szene, in der Bus, glaube ich, dreimal kurz vor den Felsen war. Also das haben sie wirklich extrem ausgedehnt, finde ich. Klappt's dann natürlich, Hurley dreht den Schlüssel und der Motor startet und der Kassettenspieler läuft und er schafft es gerade noch so um die Felsen rum und alles ist gut. Die freuen sich, Jin und Sawyer sind auch total von den Socken und kommen hinterher und dann fahren sie da, glaube ich, eine Viertelstunde im Kreis und gucken selig in den Himmel.
Wahrscheinlich bis der Tank leer ist.
Nein, ein bisschen ist auf jeden Fall noch drin, weil Hurley sitzt ja am Ende der Folge immer noch alleine im Bus und fährt im Kreis.
Ah, stimmt.
Ja, und im Kassettenspieler hier läuft dasselbe Lied, das ganz am Anfang in einem Flashback auch auf Hurleys Kassettenrekorder läuft, als er den Camaro reparieren will.
Du lernst schnell.
Ich lerne schnell.
Ja, genau.
Das Lied kannte ich nicht.
Ich auch nicht, aber es verbreitet Frohsinn.
Ja, das ist irgend so ein
70er Jahre
Schalala. Es geht uns allen gut, Lied. Ja,
Shambhala,
alle sind ja, aufgeheitert. Shambhala, ja. Shambhala, Shalala, Shangri-La. Das ist alles mit guter Laune. Ja, sonst passiert eigentlich nicht mehr viel. Die kommen dann eben alle glücklich zurück ins Camp, bis auf Hurley, der noch da alleine seine Runden dreht und glücklich ist. Jin läuft mit Sun durch die Gegend und hält Händchen und Charlie wirft sich zu Claire und ist glücklich und Sawyer ist mit seinen Bierdosen glücklich. Eigentlich sind alle glücklich, die noch im Camp sind. Mittlerweile verschwunden ist nämlich Kate, die ja gerade erst mit Sawyer wiedergekommen ist, weil sie Jack zurückholen will, obwohl der ja das Versprechen abgenommen hat, eben nicht zurückzukommen. Und Kate hinterhergegangen sind Locke und Said. Und Kate war auf der Suche nach der Französin. Rousseau, genau richtig. Weil sie mit deren Hilfe eben Jack rausholen will und sie wollte Rousseau damit locken, dass ihre Tochter da ja auch unterwegs ist. Und ich glaube, damit hört's auf.
Ja, Said und Locke waren ja auch noch da, oder?
Ja.
Oder hast du es gesagt?
Habe ich ja schon gesagt, ja. Also die Kate halt hinterher, weil ja. Kate der Meinung war, dass es ja eh nichts bringt, die Leute hier im Camp da um Hilfe zu fragen, weil wenn die hätten helfen wollen, hätten sie es ja schon lang machen können. Was die ja. dann von sich weisen, weil sie halt nicht wussten, wo sie hätten gucken sollen.
Aber jetzt wissen sie es ja, weil ja irgendwie der Stock von Mr. Echo weist ihnen ja den Weg irgendwie, bla bla bla.
Das kommentiert ja. Said auch so ein bisschen sarkastisch, oder? Kommt das erst ja. später. Ja. Und ich glaube, Kate sagt ja noch diese Verbindung zwischen Alex und Rousseau, oder? Weil
sie ja, genau, um Rousseau halt ein Motiv zu geben, ihr zu helfen.
Ja, hattest du das gesagt? Hab ich's
ja, ist schon.
Die sind wohl beide vergessen,
nicht? Ich hab mir gerade überlegt, wann denn wohl Rousseau das letzte Mal da war. Und das war, glaube ich, tatsächlich in der Folge, als Kate und Claire zusammen in dem Bunker waren.
Mhm. Ja, kann sein, weiß ich nicht.
Naja, da hatte ja Rousseau erfahren von dieser Alex, die Claire geholfen hat, aus diesem Dharma-Bunker ja. da zu fliehen. Mhm.
Ja, aber das war's.
Ja, es gibt übrigens noch zwei Deleted Scenes.
What? Oh.
Die kann ich ja nochmal verlinken dann später. Hätte ich vielleicht vorher euch schon mal verlinken sollen.
Ja, jetzt musst du das erzählen.
Ich weiß nämlich gar nicht mehr ganz genau, was in der zweiten Szene drin war, aber die erste Szene ist eine Szene zwischen Kate und Charlie. Charlie hackt Holz auf einem richtigen Hackholz.
Ey, und das enthältst du uns vor.
Und da geht's halt, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es in der Szene ging, aber Kate ist dann halt gerade im Aufbrechen und küsst ihn sogar dann noch in der Szene.
Was?
Ja, so als
so richtig.
So als Aufheiterung, weil er ja so depressiv ist. Und in der zweiten Szene, die ist dann direkt am Anschluss an diese Autofahrt. Da unterhalten sich dann Hurley und Charlie noch.
Ach, da ging es in beiden drum, dass Charlie sich mit seinem Tod beschäftigt.
Genau, in beiden Szenen ging es um Charlie und da ist seine Stimmung. Mhm. Ja, können wir verlinken, dann könnt ihr sie auch nochmal angucken.
Ja.
Ja, was habt ihr sonst noch so?
Relativ wenig.
Gibt es nicht viel zu sagen zu der Folge?
Ja, weil in der Folge passierte wirklich, also das Einzige, was so für die Handlung wirklich wichtig ist, das wird ja in einer Minute abgefrühstückt. Nämlich, dass Kate Locke Said und Rousseau jetzt unterwegs sind, um Jack zu retten. Und der Rest ist ja nur, ist halt nett und so, aber völlig unerheblich, finde ich.
Für mich ist dieser Gegensatz wichtiger eigentlich. Dieser Gegensatz zu der Desmond-Folge. Der ja, schwebt für mich irgendwie so über der ganzen Folge. So positiv ja, thinking.
Das ist halt so Meta.
Und, ja, es gibt kein Schicksal und du bist dafür selbst verantwortlich, was du machst. Weil das ist ja genau das, was Hurley dann macht, indem er sich da in das Auto setzt.
Mhm.
Auch wenn das natürlich keinen Sinn ergibt.
Ja, man kann das so sehen wie du oder man kann sich halt denken, die hatten jetzt halt eine schöne Viertelstunde, weil sie mit einem Bus durch die Gegend gefahren sind. Und Bier.
Bier. Und Bier.
Bier.
Wie hat Sawyer gesagt, es ist gelb und es stinkt, es ist noch gut oder so ähnlich. Ja, sonst habe ich auch nichts mehr. Es kommen sehr viele Anspielungen auf irgendwelche Spitznamen wieder vor, weil Sawyer ist ja zurück.
Ja, stimmt, das waren aber wirklich auffällig viele diesmal.
Ja.
Ich erinnere mich nur an Skeletor.
Ja, Skeletor. Ja, das war noch ganz lustig mit dem Kopf, weil Hurley und Jin haben ja diesen Roger da rausgeholt aus dem Auto und dabei ist der Kopf abgebrochen.
Und sie haben es vergessen.
Ja, und Hurley sagt dann nur, da kümmern wir uns später drum.
Ja, und Sawyer stößt dann ja drauf und ist etwas ist wenig angetan davon, dass da plötzlich ein Menschenkopf liegt.
Ja. Jetzt könnte man natürlich noch sich fragen, ist das wichtig, wer das war, oder ist das eigentlich völlig unerheblich, weil in der Höhle lagen ja auch Leichen oder zumindest, doch, da lagen doch auch so Skelette in dieser Bärenhöhle, in der Locke zuletzt war. Also es ist halt irgendein Dharma-Typ, der in diesem Auto.
Ein Dharma-Janitor.
Genau, ja. Der Bier dabei hatte, ziemlich viel Bier.
Er ist verrückt, oder? Ein ja. Hausmeister mit Bier.
Ich habe mir noch gedacht, warum sind die jetzt so geil auf Bier, weil die hatten ja den Bunker und da hatten sie doch dann bestimmt auch Bier. Aber der Bunker ist ja schon ein paar Tage weg, da kann man dann schon wieder.
Ey, und Sawyer, nach dem, was der durchgemacht hat.
Stimmt.
Ja.
Ja, und der Whisky ist leer.
Und der Whisky ist leer, genau. Sein ganzes Zeug ist weg.
Das macht alles total
Sinn. Alles ist weg.
Ja, stimmt. Na gut, dann können wir zur Bewertung kommen.
Ja.
Mario.
Ich kann mir nicht merken. Ja, okay.
Ja, schwer. So eine Füllfolge. Kaum eigentlich. Ja. Ach, das ist ein Hurley-Bonus jetzt, weil Hurley ist ein ziemlich cooler Charakter und jedes Mal, wenn er im Fokus steht, dann ist die Folge eigentlich auch lustig. Ich gebe der Folge aber trotzdem nur eine 16, weil. Es ist übrigens nicht viel passiert, die Story geht auch nicht wirklich weiter. Und eigentlich nur mit dem Hurley-Bonus eine 16, sonst hätte ich sicher eine 8 gegeben.
Eine 8?
Na, tut mir leid, aber.
Du weißt, dass es auch noch eine 15 dazwischen gibt.
Ja, ich weiß, aber trotzdem. Deswegen gibt es auch dieses.
Das heißt, ein Hurley-Bonus gibt plus 2 Stufen.
Ja.
Der okay. ist ja auch so breit wie 2 Leute.
Ah, okay.
Genau.
Na gut, Jan.
Eine 16. War eine unterhaltende Folge. Nichts Besonderes. Aber ich habe gelacht und das ist wichtig.
Ja, ich schließe mich da an. Genau, die Folge hat sehr viel Freude gemacht in dieser traurigen Dezemberzeit. Ja, das ist gegen Charlies depressive Stimmung. Eine Folge der Freude. Hat viel Spaß gemacht. Ich rede gerade so viel, weil ich mir noch überlege, ob ich 16 oder 23 gebe.
16.
Da Phil ja eh 23 gibt, gebe ich auch eine 16.
Tja, da liegst du falsch.
Verdammt.
Nein, 16 ist tatsächlich das genau die richtige Wertung. weil es eigentlich genauso ist, wie Mario sagt. Also wenn ich eine Folge mit dem Inhalt hätte, mit einem Charakter, der mich nicht interessiert und oder nicht unterhält, dann hätte ich das echt ätzend gefunden. Weil halt einfach wirklich überhaupt nichts Wichtiges passiert. Aber so konnte man immer wieder, ein bisschen lachen. Für eine Füllfolge finde ich das wirklich gut gemacht. Also wenn Füllfolgen immer so unterhaltsam wären, dann würde ich mich viel seltener darüber ärgern, wenn den Autoren mal zwischendurch ein bisschen der Stoff für die richtige Geschichte ausgeht.
Ja, mir fällt noch was ein. Ich glaube, ich verlinke die beiden Deleted Scenes doch nicht, denn in den Kommentaren, das waren YouTube-Videos, in den Kommentaren waren nämlich Spoiler drin zu später. In den Kommentaren kam aber auch ganz oft vor, dass Leute gesagt haben, das wäre ihre Lieblings-Lost-Folge.
Was?
Mhm.
Okay. Das finde ich aber erstaunlich. Also, weil in so eine Lieblingsfolge, da muss doch was Richtiges passieren.
Das ist natürlich auch wieder nur selektiv, weil nur die Leute, die Folge besonders gut fanden, schreiben es drunter. Jemand, der die Folge mittelmäßig fand, schreibt nicht drunter, das war eine meiner mittelmäßigsten Lost-Folgen.
Wo du sehr recht hast, hast du sehr recht.
Okay, ja, dann sind wir uns ja alle einig diesmal. Und ich glaube, wir haben alle doppelt so viele Punkte als beim letzten Mal gegeben.
Wie?
Die Ritter, die immer wie sagen.
Ja, das kann gut sein. Die letzte Folge, die war ja auch scheiße.
Die habe ich schon vergessen.
Ja, du warst ja nicht da.
Ich habe sie trotzdem gesehen.
Du musstest ja plötzlich weg.
Aber du fandest sie auch nicht so toll, oder? Hier, die Jack in Dings da.
Na, eine 4 oder eine 8 hätte ich gegeben.
Ja, das haben wir auch so gemacht.
Schlimm.
Okay, dann, wenn ihr uns bewerten wollt, macht das gerne auf iTunes. Da könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Es gibt ja jetzt auch noch andere Möglichkeiten, uns zu abonnieren. Nämlich gibt es auf unserer Seite den Podlove-Subscribe-Button. Da könnt ihr auch draufdrücken, wenn ihr irgendeinen Podcatcher habt auf dem Mobiltelefon oder auch auf dem Rechner. Das macht dann alles dieser Abonnieren-Button automatisch. Ihr müsst dann nur auswählen, was ihr für eine App habt, mit der ihr uns abonnieren wollt und könnt das tun. Also auf www.zahlensender.net. Aber wenn ihr uns hört, dann habt ihr das ja vielleicht eh schon getan. Das heißt, aber es gibt ja auch Leute, die hören das dann auf der Website. Genau. Ansonsten gibt es die üblichen sozialen Kanäle wie Facebook, Twitter oder ab.net. Da könnt ihr uns gerne kommentieren oder auch direkt auf der Seite. Kommen wir zu den letzten Worten. Mario.
Ich sage RTL exklusiv. Was soll ich so toll?
Das muss dazu, das ist ganz wichtig.
Ja, es muss schon dazu.
Umlaute sind immer blöd, weil das ja der Dateiname ist.
Also, hohe, hohe, hohe.
Ja, genau, hohe. Jan.
Ins Mikro, Jan.
Ach so, ja, klar. Ich hatte drei Sachen gesagt, alle am Mikrofon.
Gut, dann bin ich jetzt dran. Ja, von wegen, das glaubst auch nur du, dass das funktioniert.
Dann, keine Ahnung, you have to believe.
Was?
You have to believe?
Das klingt nach Fox Mulder.
Ja, oder was auch immer Hörlis Vater believe. Gesagt hat. Was hat er auch gesagt?
Ach so.
Ach, Hoffnung.
Hoffnung.
Sagen wir einfach mal Hoffnung.
Okay. Und ich sage, du redest übrigens immer noch am Mikrofon vorbei. Und
nee, gar nicht.
Dann bist du besonders müde oder so. Ich sage, Roger Workman.
Oh, ich habe ein neues Wort. Skeletor.
Ja.
Dann sage ich Skeletor mit Bier.
Ihr werdet immer kreativer, je länger wir das machen. Das macht
Nein, das hatte ich tatsächlich schon im Kopf.
Okay.
Der Jan ist zu spät. Du hast kein Anrecht auf Skeletor.
Ja, ist okay, behalt das.
Na gut. das war's. Trisha Tanaka ist tot und damit in die angeschlossene Anstalt. Ich habe mir heute Nürnberger Lebkuchen gekauft, weil ja heute Nikolaustag ist.
Ja. Ah, frohen Nikolaus.
Ebenso.
Essen im Podcast.
Und weil ich
unerhört.
Ich fand die unerhört teuer, da kostet ein Lebkuchen fast 1 Euro und ich habe gedacht, sowas kaufst du dir doch nie und dann habe ich gedacht, dann musst du aber mal probieren.
Und dann hast du dir noch das Lied gekauft.
Nee, das hatte ich schon vorher.
Hat es sich ausgezahlt?
Ich habe es ja noch nicht probiert.
Ah, teilst du es mit uns?
Ja.
So gedanklich.
Hört ihr es?
Ja.
Riecht schon mal gut.
Spann uns nicht auf die Folter. Komm.
Der Mario wird immer ganz nervös, wenn irgendjemand was isst und er nichts kriegt.
Ja.
Schmecken genau wie die vom Aldi.